Hallo Eckart.
Hallo Alex.
So sieht man sich wieder.
Diesmal wieder nur virtuell.
Ist das ein berühmtes Filmzitat? So sieht man sich wieder? Oder ne, ich bin gerade bei Hasta la Vista oder so. Ne?
Hasta la Vista. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht.
Schon, ich bin in der Filmwelt immer nur so mittelfirm, aber konnte ja zum Glück aus unserem wunderbaren Musikpodcast auch schon einige Serienhighlights mitnehmen. Und umso schöner ist
natürlich,
es ja, dass es heute ein bisschen mehr um die Schauspielerei geht.
Du hast dich aber auch gut vorbereitet, beziehungsweise ich habe dich gut vorbereitet, indem ich dich in das Baywatch-Camp gesteckt habe. Wie viele Folgen hast du geschafft?
Ich war abgelenkt, nicht so viele, weil mein wunderbarer neuer Synthesizer angekommen ist und ich mich dann entweder den musikalischen Gelüsten hingegeben habe. Und das könnte man doch immer zum Anlass nehmen am heutigen Tage.
Lass mal hören. Wow, 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 wow.
Anlass für ein kleines Live-Intro, genau.
Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück. Wieder mit meinem wunderbaren Kollegen Alex Klug. Alex, schön, dass du da bist. Und ja, du hast ja gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Wir werden uns heute auch ein wenig den Filmen oder der Filmschauspielerei widmen. Allerdings eigentlich nur als Anlass, um dann doch wieder bei der Musik zu landen. Worum geht's heute, Alex?
Was hat das in einem Musikpodcast zu suchen? Ja, Eckart, du hast uns auf das wunderbare Thema der singenden Schauspieler gestoßen.
Oh ja, ja.
Und das ist natürlich eine Vermischung von Kunstformen, die, ja, ich erwähnte es schon öfter, man zu meiner Zeit nur aus Big Brother kannte. Aber du bist da wahrscheinlich noch einer, du warst da damals noch einer größeren Sache auf der Spur, wenn ich mir deine Liste
wirklich
so
war,
anschaue.
Ja. Big Brother. Um Himmels Willen, ja. Waren das denn Schauspieler? Ich kann mich daran erinnern, dass, wie hieß der Slatko und Jürgen und Jürgen. Keine Ahnung, ja.
Es war auf jeden Fall gut geskriptet, also es gab auf jeden Fall Drehbücher, das würde ich sagen, könnte man noch zählen lassen.
Na gut, ja, aber wir widmen uns heute dann doch der ernsten Schauspielerei und wir werden dann sehen, wie ernst die Musik die dann daraus erwachsen ist quasi oder als Nebenprodukt erwachsen ist, wie ernst die geworden ist.
Dann lass mal doch mal unserem ersten Kandidaten auf den Zahn fühlen. Was hast du denn mitgebracht?
Don Johnson, natürlich. Der Klassiker eigentlich. Der Klassiker, weil bekannter Schauspieler der 80er Jahre und aber auch bekannter Sänger der 80er Jahre. Jetzt ist natürlich die Frage, mit was ist er denn jetzt eher im Gedächtnis geblieben? Die Anzüge, Alex, wie ist es bei dir? Du trägst auch gerne mal so pastellfarbene Anzüge und dein Ferrari, der parkt auch
vor
der Tür.
Ja, aber nur beruflich in der Tür.
Ah, ja, okay, verstehe.
Aber ja, Gedächtnis ist ein gutes Wort, denn ich meine, wir sind jetzt wirklich bei der unglaublichen Folge Nummer 63 angelangt und wer uns schon seit ein paar Jahren tatsächlich begleitet, der erinnert sich ganz vielleicht an die zarthafte Folge Nummer 9, die wir auch sehr unter das Motto von Miami Vice gestellt haben. Und natürlich bei meiner Vorrecherche ist natürlich spätestens beim Namen Crockett schon wieder die wunderbare Melodie im Kopf losgegangen.
Sonny Crockett, Don Johnson, der hatte die Idee, dann es auch mit Gesang zu versuchen. Und das kam nicht von ungefähr.
Es kam nicht von ungefähr, denn tatsächlich hatte Don Johnson schon als Kind Gesangserfahrung in der lokalen Kirche in Missouri gemacht.
Das ist immer, das ist dann die ganz harte Schule, oder?
Danach kannst du es halt eigentlich nur lieben oder verteufeln. So, also ich glaube, das ist entweder bist du danach dein Leben lang an Musik gebunden oder du hast wirklich gar keine Lust mehr, aber auch während der Schauspielerei war auf jeden Fall der Wille, sich anderweitig zu erproben, definitiv da.
Und zwar hat er 1986 das Album Heartbeat aufgenommen mit erfahrenen Studiomusikern, mit etwas Unterstützung von renommierten Studiomusikern und natürlich mit Unterstützung von einer ganzen Reihe von Songwritern, die ihm wirklich auf den Leib dann Songs geschrieben haben. Und Alex, Ich meine, du hast ja mal reingehört vielleicht, wir hören auch gleich noch mal gemeinsam rein. Qualifiziert sich denn Don Johnson als Sänger? Erstmal so gefragt.
Ich sag mal so, man kann ja bei vielen Leuten, also das ist ja was sich bis heute zieht, wenn jemand plötzlich von jetzt auf gleich sagt, so, die Prominenz habe ich schon, ich bin jetzt hiermit offiziell auch Sänger, ne? Mhm. Dann ist ja immer die Sache, also, ne, klar, dass es Songwriter gibt, dass es Produzenten gibt, dass es Instrumentalisten gibt, das ist alles völlig klar und auch überhaupt nicht verächtlich. Aber dann, ich finde, man muss immer so die Frage nach der Austauschbarkeit der Stimme selbst irgendwie erstmal schauen. Hätte das Ding jetzt genauso, hätte man das jetzt auch seinem Kollegen, was man mir weiß, überstülpen können. Und da muss ich sagen, ich muss es jetzt nicht im Kontext der Kollegen, die gleich auch noch kommen werden, sehen. Und ich würde sagen, wir befinden uns hier so im Durchschnitt. Es gibt Leute, die haben definitiv da, ne, plötzlich kam dann eine Stimme hervor, die die Welt hören musste. Und es gibt Fälle, wo man sich denkt, hei, das ist jetzt so eine lauwarme Suppe, da wäre gar nichts gekommen. Und ich glaube, da ist Don Johnson mit dem doch recht schmissigen Heartbeat eigentlich ganz gut im Mittelfeld angesiedelt. Hätte wahrscheinlich auch anders funktionieren können, ist aber an sich ja jetzt erstmal nicht schlecht, sage ich. Was sagst
ich,
du?
Ich denke mal, es passt auch. Also seine Stimme ist jetzt nicht weltberühmt, nicht? Also man merkt halt schon, dass er dass er halt schon so ein bisschen eingeschränkt ist im Ausdruck oder ja, na, also er hat wirklich nicht die weltbeste Stimme, aber der Song, der ist echt schmissig. Also Heartbeat, der Titelsong, und er hat ja natürlich auch mit einigen anderen Titeln dann noch Erfolge, und deswegen hätte man vielleicht seinem Kollegen Tubbs dann irgendwie die Songs vorgesetzt, es wäre vielleicht noch schlimmer geworden, oder beziehungsweise es war ja erfolgreich. Also insofern hätte es vielleicht gar nicht.
Ja, erfolgreich und schlimm sind ja zwei Paar Schuhe. Aber
da sagst du
nein,
was.
Ich denke auch. Aber das, wo du eben sagst, der Ausdruck, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil plötzlich wird natürlich einem Schauspieler oder ne, sind ja nun doch auch im engeren Sinne alles Künstler auf die eine oder andere Art und Weise, und plötzlich wirst du natürlich um Mimik und Gestik beschnitten und kannst im Grunde halt nur und ich denke jetzt natürlich gerade mal ans deutsche Publikum auch nochmal, was, korrigier mich jetzt bitte, auch damals ja wahrscheinlich schon im Fernsehen synchronisierte Fassungen dieser Serien gesehen hat, heißt natürlich, außer dem Gesicht auf dem Plattencover habe ich jetzt, wie gesagt, Ausdruck ist das Stichwort, natürlich gar nicht so viel, so viel Möglichkeit, das mit der Schauspielerei auch übereinzubringen. Aber vielleicht ist es einfach Zeit, uns das nochmal genau im Musikvideo anzugucken gemeinsam, denn da sehen wir natürlich ihn auch auf mit allen Sinneseindrücken performen.
Auf jeden Fall, das machen wir.
Dann hören wir einmal rein, Don Johnson mit Heartbeat. An dieser Stelle wie immer der Hinweis für alle, die uns auf Spotify zuhören. Wir haben eine Boys of Summer Spotify Playlist, wo ihr sowohl diese Folge hier als auch alle von uns anmoderierten Songs findet, sodass ihr da ganz schnell hin und her switchen könnt. Die Playlist findet ihr in unseren Shownotes ganz oben auf Spotify, da ist die verlinkt. Oder ansonsten könnt ihr auch einfach manuell suchen, Boys of Summer, die Playlist zum Podcast. Und wir haben auch Zuschriften bekommen, dass wir das ja leider für Apple Music, wo uns sehr viele Leute auch zu hören, nicht haben. Wir gucken mal, ob wir da auf Dauer eine Lösung finden. Ansonsten, da wir ja hier auch wirklich von einem vielschichtigen Medium sprechen, macht euch kurz YouTube auf. Oft lohnt sich die visuelle Komponente ja auch noch dabei.
Das machen wir auf jeden Fall jetzt auch. Wir gucken uns das Video an.
Und da sind wir wieder, Don Johnson mit Heartbeat. Eckart, sag mir, ist denn in Miami Vice auch mal so viel explodiert wie in diesem Musikvideo?
Boah, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das war jetzt wirklich so die Quintessenz.
Ein Feuerwerk.
Ah, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch.
Ja, da ist einiges hochgegangen. Aber Don Johnson blieb natürlich ganz Don Johnson, weil er trug natürlich auch wieder so ein pastellfarbenes Sakko und darunter dann so ein Muskelhemd und war natürlich auch gut trainiert und ja, Alex, was sagst du? Beeindruckend, oder?
Das auf jeden Fall. Ich finde,
das Herz schlägt schon ein bisschen höher.
Ich wollte gerade sagen, dass da sprühen schon die ersten Funken. Aber du kannst es ja nur, du hast ja die Serie gesehen, im Gegensatz zu mir. Du kannst ja wahrscheinlich besser sagen, was würdest du sagen, wo bringt dir denn die größere Leistung jetzt? Als Sänger oder von mir aus auch als Musikvideo-Performer oder als Schauspieler?
Ja, keine Ahnung, also ich meine, ich habe ja Miami Vice gerne gesehen und er hat da seine Rolle gespielt und er war jetzt ja, er hatte ja auch so eine etwas nachdenkliche oder ich sag jetzt mal so nicht so eine eindeutige Rolle. Das heißt, er war ja irgendwie so Drogendealer, Drogenfahnder, so heißt es natürlich, nicht Drogendealer, aber das hat er auch teilweise gemacht, ja. Und er hatte ja immer irgendwie Zweifel und ich meine, es fing ja auch an, also er ist ja in Miami auch gelandet, weil es eine Vorgeschichte gab und zu seiner Rolle gehörte natürlich auch immer so ein bisschen so dieses nachdenkliche, schweigende und insofern, naja, das in der Schauspielerei darzustellen ist natürlich dann wieder was ganz anderes als irgendwie so ein, ja, was weiß ich, so ein jemand, der immer redet.
Platz für die überbordenden Emotionen war dann eben eher in der Musik.
Ich glaube in beidem, also er hat sich ganz gut geschlagen, ja, also ich höre mir Heartbeat, ist wirklich ein guter Song, nicht? Also ich mag diese Gitarre einfach, ich mag das auch seinen Gesang tatsächlich, er passt einfach.
Ich finde, man merkt nur am Ende beim Refrain, dass das nicht so viel hinterher ist, mag jetzt ein bisschen hart sein, aber ich finde, man merkt, wie sie bringen am Ende Variationen durch so einen Key-Lift rein, dass sie alles im letzten Refrain und jetzt schieben wir alles nochmal 2 Halbtöne höher.
Und das macht er aber nicht so ganz mit, willst du jetzt damit sagen, oder?
Da halte ich mich jetzt zurück, aber nee, ich finde es nur spannend, dadurch, dass sie das machen, weil der Song dann eben doch auf seine 4 Minuten kommen soll, dadurch merke ich erst, wie wenig Abwechslung vielleicht drin ist. Weil dann ist so, guck mal, jetzt verändert sich was, ach, jetzt verändern sie das. Und dann denkst du so, stimmt, davor kam ja gerade auch schon 4-mal. Und jetzt, ja, für die nächste Wiederholung machen sie noch das. Aber
du hast noch nicht die Maxi-Version gehört.
Nee, richtig.
Kriegst zum Geburtstag. Ja. acht Minuten, nee.
Ich habe auf jeden Fall noch gelesen, dass dieser ganze Plattenvertrag mit ja auch wirklich Top-Besetzung, was ich schon erwähnt auf dem Album, zustande kam, weil er auf einer Party den Chef von CBS Records getroffen hat.
Ja, ich meine, das sind immer die besten Gelegenheiten, nicht? Und,
ich denke auch. Da muss er erstmal reinkommen, aber dann, wenn du drin bist, bist du drin.
Genau, wenn man dann auch sieht, wer alles auf dem Album mitgewirkt hat. Also Ron Wood, ne, die Stones hatten auch gerade einen Plattenvertrag bei der CBS unterschrieben und Willie Nelson, Bonnie Raitt, Dweezil Zappa, Stevie Ray Vaughan, also wirklich, da sind Namen dabei, da schlackern dir eigentlich so die Augen. Ja.
Auf jeden Fall. Also da hätte ich schon Schiss, mich in die Gesangskabine zu stellen, wenn ich wüsste, dass hinterher die
nochmal drüber. Ja gut, aber er war natürlich ein großer,
das stimmt,
großer Star.
Das stimmt.
Und er durfte den Ferrari fahren.
Hast du den nächsten großen Star für uns parat, Eckart?
Ah, Alex, hör mal, ich bin mir sicher, dir wird das gefallen, dir wird das sehr gefallen. Du bist nachgewiesenermaßen großer Fan und du hast ja sogar die englischsprachige Platte von ihm. Du hast sie damals gekauft, oder?
Nee, ich habe sie stehen lassen.
Du hast sie stehen lassen?
Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich mittlerweile sogar alle Studioalben habe. Nein. Und da muss man sich am Anfang durch sehr, sehr schlimme Sachen wühlen. Aber vielleicht sollten wir mal auflösen, um wen es hier geht, Eckart.
Uwe Ochsen? Herbert Grönemeyer natürlich.
Natürlich.
Happy! Der singende Schauspieler.
Herbert Grönemeyer, der singende Schauspieler.
Eigentlich auch mal, schon, ja.
Ich denke wohl. Ich glaube, es wissen schon alle, alleine wegen das Boot, glaube ich, wissen schon doch sehr, sehr viele, dass er da ursprünglich mal herkommt oder so. Aber man muss schon sagen, bevor ich jetzt da lospappe, es war ein langer Weg, wirklich, bis er so ganz in der Musik angekommen ist. Ich weiß nicht, wie deine Erstkontakte waren.
84,
doch eher rein Musiker.
Ja, klar.
Ja,
also okay. Da kam erst die Musik, einfach wegen meinem Alter. Ne? Also das Boot, das kam sicherlich später auch irgendwie im Fernsehen und gut, er war da ja auch einer von mehreren Schauspielern, muss man ja sagen.
Ja, klar.
Boot war ja hervorragend besetzt.
Und auch einer von mehreren singenden Schauspielern.
Das stimmt, ja. Also insofern, mein Erstkontakt war damals Männer und alles, was dann folgte, Flugzeuge in meinem Bauch und Alkohol.
Ja, gleiche Album.
Ja, natürlich, klar. Album. Bochum, ich komme aus dir.
Richtig.
Was ja bei ihm gar nicht so stimmt, weil er ist ja geboren in Göttingen, aufgewachsen.
Ja, die paar Stadtgrenzen sind noch schnell verschoben. Also tatsächlich muss man sagen, Grönemeyer hat ja eine relativ klassische Ausbildung genossen und war lange am Bochumer Schauspielhaus aktiv. Und was man ja wirklich sagen muss, der ist ja wirklich durch und durch Musiker, also der ist ja wirklich, ne, also der ist ja auch ein sehr, sehr, sehr versierter Pianist, muss man einfach sagen, okay, der dadurch durchaus imstande ist, seine Songs selber zu verfassen.
Davon gehe ich mal aus, ja. Wenn er sich da auch irgendwie live ans Klavier setzt.
Ja, ja, also fast durchgehen. Also fast durchgehend, würde ich sagen, ja, schon.
Ah, vielleicht habe ich da jetzt ein falsches Bild irgendwie. Ich stelle mir ihn dann vor wie Westernhagen oder so, keine Ahnung. Da
das sollte man meinen, und die Momente will er dann auch, gerade bei so rockigen Nummern. Aber also ich würde jetzt mal sagen, bei 2/3 des Konzerts ist er wirklich am Klavier.
Okay.
Ja, oder so, und da ist auch nichts, ne? Du hast dann, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber du hast dann da vorne noch den Laufsteg, oder ist ja, da ist ja alles eingebaut. Da ist dann plötzlich, hast du dann da 5 muskelbepackte Security, die schleppen dann eben nochmal einen Flügel oder einen kleinen Flügel, ein Klavier oder so, da hoch oder so, und dann an jeder Bühnenecke und so irgendwie. Und also, wo ich jetzt zuletzt dieses Jahr in Köln war, hat er am Ende wirklich, hieß es so, ach, ist die Band noch da, ach, egal, und hat noch 5 Songs alleine am Klavier gespielt, und zwar ungelogen auf Zuruf, ne? Da haben dann Leute irgendwelche Songtitel gerufen, die der seit 10 Jahren nicht gespielt hat, und hat er sich kurz eingehört, Moment, der Ton, blablabla, und gemacht. Also das.
Okay. Also das heißt.
Kann man lieben, kann man hassen, aber ja, da ist.
Also er kann's wirklich. Na gut.
Das würde ich sagen, jawohl. Okay.
Und ja, wir hatten ja drüber gesprochen, 1981 das Boot, und die ersten musikalischen Versuche, die waren ja so ein bisschen, wie soll man sagen, also das war noch nicht Männer und Bochum. Ne?
Richtig, vor allem der allererste Versuch, das gleichnamige Album Grönemeyer, was er selber auch gar nicht mehr anerkennt, wo er wirklich, also seine Diskografie fängt auch auf seiner Website und sonst wo wirklich
an. Das ist dann Grönemeyers Ralf und Florian, oder?
Ja, ja, genau. Ne? Also 2 ist das offizielle erste Album quasi. Nein, wobei man halt wirklich sagen muss, dass das erste Album wirklich auch so, naja, da ist er im Grunde so auf seinem Wunsch, jetzt mal Musik zu machen, so in die Fänge der damaligen Schlagerproduzenten im Grunde einfach gelaufen. Das heißt, er hat da kaum was selber geschrieben, weder Musik noch Text, ne, und wurde dann da schön geföhnt aufs wirklich fürchterliche Cover, müsste man eingeben, Grönemeyer Debütalbum 79, gepackt, und das war es nicht so ganz. Aber die Sache ist, danach folgten dann halt noch 3 weitere Alben, größtenteils aus seiner Feder, und die waren es auch alle nicht so ganz.
Nee.
Und ich finde das so schön, es gibt so viele tolle Stories von irgendwie Decca Records, die haben die Beatles abgelehnt und, ne, irgendwie.
Ja, aber wie war es denn hier irgendwie? Da hat doch das Publikum einfach Grönemeyer abgelehnt, oder was?
Ja, das sowieso, also er wollte es, glaube ich, nicht wahrhaben, aber genau, und das Label hat im Grunde, es war die Intercord Tonträger GmbH, glaube ich.
Nichts gegen die.
Gar nichts, aber die haben 4 ganze, es wurde immer weniger Flop, aber ich glaube, für die aus geschäftlicher Perspektive durchaus Flop-Alben durchgehalten. Und dann haben sie gesagt, nee, komm, ganz im Ernst, die Leute wollen dich nicht, es klappt nicht, mach doch hier Schauspielerei, läuft doch hier im Boot und sonst was so, Jung, lass es gut sein.
Was passierte dann?
Dann hat er sich ein neues Label gesucht und vor allem gesagt, ich habe keinen Bock mehr irgendwelche Produzenten hinstellen zu lassen, die irgendwie hier meinen Sound und sonst was machen sollen. Ich produziere das, ich schreibe das, ich sonst was. Ja, und dann kam Bochum im Grunde.
Okay.
Als erster Schritt.
Junge, das heißt also, er hat lange geübt und sich lange reinreden lassen, und als er dann alles selbst gemacht hat, dann lief's.
Da lief's, ja. Ich glaube, das ist einfach schon, also da würde auch selber, glaube ich, so sagen, Kontrollfreak da sein irgendwie auch, ne? Und da bist du natürlich ganz einfach, da kannst du einfach sagen, yo, ich produziere das Album jetzt selber, oder ich habe hier selber jetzt die künstlerische Leitung. Ist natürlich im Film oder am Theater, wo er vorher aktiv war, da hast du damals auf jeden Fall nicht so schnell gesagt, so, ich bin jetzt ja auch noch selber Regisseur, ne? Also vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war er in dem Feld auch, ich weiß es nicht, zu sehr querulant oder sonst irgendwas, ne? Aber der wollte auf jeden Fall sein eigener Herr sein, und ich glaube, das spiegelt sich hier wieder ganz klar.
Okay, ja, ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man Musik macht, dann sind das ja ganz verschiedene Betätigungsfelder, also ne, da muss man irgendwie Musiker sein, man muss singen können, man muss irgendwie Lieder schreiben können. Man muss wissen, wie die dann umgesetzt werden. Man muss wissen, wie die vielleicht publikumswirksam umgesetzt werden. Man muss live spielen und so weiter. Das ganze Geschäftliche und so weiter, das steckt da ja auch noch irgendwie mit dran. Und das alles quasi zu beherrschen, das sind mehrere Berufe in einem. Und
auf jeden Fall.
spannend. Wie ging es denn, also wir hören gleich mal rein in die Musik, aber wie ging es denn schauspielerisch weiter? Hat er da überhaupt noch was gemacht oder sich dann sich ganz auf die Musik beschränkt?
Ja, ich glaube, wir können ja schon die Frage beantworten, ne? Als was kennt man Don Johnson heute noch? Ich würde nur sagen, ja, als Schauspieler und Grünemann natürlich auch. Nein, Grünemann natürlich nicht. Also da waren hier und da noch mal ein paar Rollen, aber das sind eher schon so, so Cameo-Auftritte, sage ich mal. Ne? Also ist halt sehr gut mit dem Fotografen Anthony Corbin befreundet, der ja unter anderem als, ich sag mal, Haus- und Hoffotograf von Depeche Mode auch in den 80er, 90ern so bekannt war. Da für ihn hat er mal in einem Film Filmmusik gemacht und war dann da auch selber kurz zu sehen, aber ich glaube, er hat das als seine Berufung erkannt auf jeden Fall.
Wunderbar. In was hören wir denn jetzt mal rein, wenn wir über Happy reden?
Gute Frage. Ich überlege gerade, müssen wir eigentlich reinhören, weil ich finde, wir haben und ich finde, wir könnten hier nochmal einen ganz wunderbaren Verweis platzieren und zwar an dieser Stelle auf Folge Nummer 39, okay, wo wir eben über dieses englischsprachige Grönemeyer-Album sprachen, denn da haben wir uns auch einen sehr, sehr tollen Videoclip angeguckt, nämlich von Full Moon, von der englischen Version von Vollmond. Und ja, auch, wie ich finde, seine schauspielerische Leistung noch mit abgeglichen. Ich glaube fast.
Ah, okay.
Oder? Das ist diese Analyse. Wir können aber sehr gerne einen, in die Playlist packen, aber da bin ich
am besten einer von 1984, weil Currywurst könnte es natürlich auch sein, aber.
Hat er in Köln gespielt, muss ich auch noch mal dazu sagen.
Hervorragend, ja.
Sobald das erste Schild oben war.
Komm, ja, wir packen einfach mal Männer rein und dann ist gut.
So machen wir das. Wir packen Männer rein und geben euch jetzt mit einem kleinen Jingle die Chance, das in der Playlist noch mal nachzuhören. So, und da sind wir wieder. Und jetzt geht es zu einem Herrn, wo ich fast finde, dass man gerade aus deutscher Sicht doch nicht so einfach sagen kann, ist der für dich jetzt mehr Schauspieler oder mehr Sänger, wenn man weiß, womit er angefangen hat. Aber ne, da hat die Gesangskarriere ja nun wirklich so tiefschürfende Assoziationen im Petto. Eckart, von wem reden wir?
Zohoff. David Hasselhoff natürlich, ja. Und kennengelernt habe ich ihn zumindest als Schauspieler. Im Fernsehen liefen natürlich Fernsehsendungen wie Knight Rider. Also erstmal natürlich Knight Rider, ne? 82 bis 86 im deutschen Fernsehen, dann ein bisschen später übertragen. Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassung, er als, ich sag jetzt mal, als Mann ohne Verwandte, der irgendwie sich ganz Recht und Gesetz hingeben kann und da einen superschnittigen Sportwagen fahren konnte. Und natürlich das Verbrechen bekämpft hat. Ja, großartige Sache natürlich und schauspielerisch, ja, ich meine, das war halt eine Fernsehserie, ne? Also da hat man jetzt vielleicht auch nie so die hohen Ansprüche gehabt. Und später, Alex, du hast alle Folgen gesehen, Baywatch.
Selbstverständlich. Ja. Er wurde nicht ich weiß noch, dass nicht gesungen wurde.
Wirklich? Aber es wurden rote Badebuchsen und Badeanzüge getragen. Du hast auch zu Hause noch im Kleiderschrank eine.
Ich sitze wie immer zur Aufnahme.
Stimmt, in meiner jetzt wurde es das, ja.
Aber was ist dann passiert, Eckart? Was hat David Hasselhoff dann gemacht?
Er hat erstmal Alben mit Balladen aufgenommen. Und zwar schon Mitte der 80er. Und die waren eigentlich so ein bisschen, sie waren nicht besonders erfolgreich. Aber dann passierte Folgendes. Er hatte einen Fernsehauftritt und der deutsche Produzent Jack White, beziehungsweise seine Schwiegermutter, wurde auf ihn aufmerksam und hat gesagt, Jack, beziehungsweise Horst, wie er eigentlich heißt.
Ich wollte sagen, ich musste das, glaube ich, schon mal klarstellen, wir reden nicht von Jack White, vom Gitarristen und Sänger der White Stripes.
Nein. Wir reden von dem Produzenten Jack White, eigentlich Horst Nussbaum. Und da hat dann die Schwiegermutter gesagt, du Horst, den musste produzieren. Und Jack White, er hatte schon so einen eigenen Sound irgendwie. Das war schon eher, ging Richtung Schlager.
Schlager, aber als zeitgenössische Popmusik getarnt.
Ja, so kann man sagen, genau. Auf jeden Fall haben die beiden dann zusammen einen Song aufgenommen und der hat dann die Berliner Mauer zu Fall gebracht. Looking for Freedom. Alex, du kannst dich auch dran erinnern, ja.
Von 1988, richtig?
1988 aufgenommen und ja, war ein großer Erfolg, lief in der Fernsehsendung Wetten, dass, und das hat sich dann wirklich wie geschnitten Brot verkauft. Aber den durchschlagenden Erfolg hatte es dann natürlich.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Hatte es dann natürlich zu Silvester 1989, wo er an der Berliner Mauer diesen Song gesungen hat und die Berliner Mauer einfach zu Staub zerbröselt ist. Wir wissen es alle noch.
Vorgeschätzt.
Wir haben alle noch diese Bilder vor Augen und ja.
Wie er den ersten Schlag gesetzt hat, genau. Wusstest du denn, dass der Song ein Cover ist oder ein Remake?
Was? Jetzt bringst du hier
von ja, was denn? Das ist eine englische, eine Coverversion vom Schlager Auf der Straße nach Süden. Ich glaube, man hat es direkt auch im Kopf.
Das hat Tony
Marshall gesungen. Richtig.
Ernsthaft? Tony Marshall?
Ja, lass mich schauen hier. Tony Marshall, 1978 ja. Hat Jack White das produziert
Boston für war.
Tony Marshall.
Okay.
Jawohl.
Ja, ja, sag das mal. Ist wahr. Ich hab halt noch Frage, so ein paar Tony Marshall Singles zu Hause. Ich muss mal gucken, ob die dabei
die
ist.
Die sind aber richtig was wert, glaube ich.
Ja, ja, total.
Das wäre eine Frage auf jeden Fall. Nee, so ist das. Leider war die Welt oder die politische Welt oder der Kalte Krieg damals noch nicht weit genug, um das Brandenburger Tor würdig anzuerkennen. Aber so ist es auf jeden Fall. Also insofern wünsche ich viel Spaß bei dem Ohrwurm schon mal. Ich werde da, glaube ich, jetzt immer dran denken müssen. Wobei, es passt auch auf der Straße nach Süden, ein Bett im Kornfeld. Naja.
Bett im Kornfeld.
Ja, ich meine, seitdem ist der Testdorf natürlich für viele andere virale Videos teilweise
auf jeden Fall ja.
geworden. Aber vielleicht für den schöneren zeitgenössischen Nachrichten, er hat 2000, also er fühlt sich ja immer noch sehr, sehr Mauer verbunden. Ich weiß nicht, ob das auch gelesen hast, aber dass er 2013 hat er gegen Abriss eines Teils der Mauer tatsächlich protestiert
ja.
und 2019 auch dagegen, dass ein Hochhaus neben der East Side Gallery gebaut werden sollte. Also ja, er ist ein Berliner, muss man ganz ehrlich mal so sagen.
Ne? Also er hat in den letzten Jahren auch immer wieder schöne Projekte gehabt. Zum Beispiel 2015 tauchte er auf in dem Trash-Film Kung Fury, ein wirklich großartiger Film. Der Hauptdarsteller Kung Fury, der hat auch so einen schnittigen schwarzen Sportwagen und David Hasselhoff ist die Computerstimme dieses Autos und taucht dann halt auch als dieses Auto auf und das ist natürlich eine wunderbare Anspielung auf Knight Rider.
Tolle Überleitung zu meiner Frage, wofür er in Erinnerung bleiben wird. Aber nee, ja, okay,
Auto, für Autos natürlich.
Ist ja erstmal. Nee, der Kreis schießt sich ja auf jeden Fall. Okay.
Und
okay.
Er hat natürlich auch einen wunderbaren Song da komponiert, beziehungsweise eingesungen. True Survivor, also großartige Sache. Ist eigentlich fast genauso gut wie Looking for Freedom. Nur halt anders.
Und wer sich musikalisch auch noch ein bisschen fortbilden will, 2021 ist ein Album erschienen namens Party Your Hasselhoff. Und jetzt halte ich mal fest, das ist so geschrieben und es sind aber von Hasselhoff, das ist in zwei Zeilen. Und jetzt mal mitdenken, liebe Hörer, bei Hassel ist der zweite, der dritte und der vierte Buchstabe in einer anderen Schriftfarbe geschrieben und bei Hoff die letzten drei.
Wow.
Party Your Hasselhoff. Der absolute Wahnsinn.
Das muss man sich erstmal trauen, natürlich, ja.
Wenn es das noch wäre, man muss sich erstmal trauen, auf dem Album auch The Passenger von Iggy Pop zu covern oder auch We Didn't Start a Fire. Das muss man auch. Also, wir können festhalten, auch nach dem Fall der Mauer an Mut hat es David Hasselhoff auf jeden Fall nicht gemangelt. Und insofern, glaube ich, verdanken wir ja auch seinem Schritt von der Schauspiel- zur Musikerkarriere, dem mutigen Schritt, einige kuriose Momente und auch einiges an Popkultur.
Auf jeden Fall.
Muss man schon ganz klar so sagen. Und ich glaube, wofür er, ja, ne, ich glaube, also ne, bei Grönemeyer werden bestimmt viele vergessen, dass er überhaupt Schauspieler war, aber er ist wiederum auch ganz klar der singende Schauspieler, weil jeder weiß, dass der Typ eigentlich mal eine andere Profession hatte, aber in die Annalen eingehen wird dafür anderes.
Aber er ist natürlich auch irgendwie so eine Kunstfigur, so wie Arnold Schwarzenegger geworden. Ne? Also wenn man jetzt von The Hoff spricht, dann ist klar irgendwie, der Typ, der alles mal gemacht hat.
Das ist eine Marke.
Und, ja, genau, so ist es. Das ist so wie Scooter im Grunde genommen auch. Also
Scooter, also HP Baxter, wenn du jetzt schon damit anfängst, hat es sogar geschafft, dass die Leute nicht mehr wissen, dass die Band so heißt und nicht er. Aber
wirklich, wahr?
Naja. Ja, aber die große Scooter-Folge ist, wenn wir wenn wir irgendwann 90er-Podcast hier rausmachen, dann, ja.
Es gibt ja auch Vorläufer.
David Hasselhoff. Ja. Ja, genau. Was hören wir uns an, Eckart? Was schauen wir uns an?
Ja, wir müssen natürlich Looking for Freedom angucken. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auf YouTube auch einen Clip gibt, wie er das, wie dann wirklich die Berliner Mauer zerbröselt.
Wir gucken mal, was sich finden lässt. Ihr könnt es auch tun oder ihr hört einfach mal in der Playlist rein in das unschlagbare Looking for Freedom von The Hoff. Ja, da sind wir wieder und wir haben uns gerade Looking for Freedom live ZDF Silvestertrümpfe 31.12.89 angeguckt. Eckart, du hattest das schon erwähnt. Irgendjemand schrieb in den Kommentaren The Jacket, The Scarf, The Hoff. Und da ist natürlich schon alles mit auf den Punkt gebracht, was es in diesem Video zu sehen gibt.
Auf jeden Fall, ihr müsst euch das angucken. Das Jackett mit Laufbeleuchtung im Grunde genommen und der Schal, ja, als Klavier.
Ebony and, wie hieß es noch, The Jacket is just killing me. Und was auch noch jemand schreibt, womit man eigentlich auch fast schon zum Abschluss unseres Hasselhoff-Abschnitts kommen könnte, legendärer Auftritt vom singenden Bademeister. Ich glaube, damit können wir doch endgültig die Frage beantworten, als was für David Hasselhoff in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, Eckart, wir können weiterschreiten zum nächsten Kandidaten.
Wir können weiterschreiten, ja, auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn wir beim nächsten Schauspieler sind, der sich auch mit Gesang versucht hat, als welche Rolle bzw. als was er in Erinnerung geblieben ist. Wenn wir nämlich von Eddie Murphy sprechen. Alex, kennst du Eddie Murphy als Schauspieler?
Ja, also ich, selbstverständlich weiß man, wer das ist und, ne, und Stimme und sonst
ja,
was.
Ja, okay, so. Okay, und dann hast du natürlich schon das Wichtigste gesagt, die Stimme.
Ja.
Unheimlich schnell gesprochen und so weiter.
Das kann nur einer auf jeden
Fall. Beverly Hills Cop, der Prinz aus Zamunda, Dr. Doolittle und bekannt natürlich wirklich durch seine unheimlich schnelle Sprechweise, die ich jetzt gar nicht imitieren könnte, weil ich kann es einfach nicht.
Also zu schnelles Sprechen und dabei noch so nuscheln, das ist auch überhaupt nicht meins, ja.
Auf jeden Fall, er hatte, er war natürlich mit Beverly Hills Cop einfach ja, bekannt geworden. Es waren wunderbare Filme, die ich leider im Kino gar nicht sehen durfte, weil ich irgendwie zu jung war, vielleicht, ich weiß nicht. Aber Eddie Murphy, der ja auch, wenn man jetzt den Vergleich zieht, der Mitte der 80er noch recht jung war, Jahrgang 61, das heißt, der war noch in seinen 20ern. Mhm. Die anderen Herren, die wir jetzt schon hatten, die waren alle schon etwas älter und hatten vielleicht auch schon ein bisschen mehr Zeit, um sich in anderen Genres auszuprobieren, beziehungsweise wenn sie natürlich auch schon mit dem Kirchenchor aufgewachsen sind. Auf jeden Fall, Eddie Murphy
hat mehr Anlaufversuche musikalisch auf jeden Fall teilweise auch.
Herbert Grönemeyer, genau, er hatte schon, ich weiß nicht, das wievielte Album war es dann, was dann?
Das fünfte.
Junge, Junge. Okay, und bei Eddie Murphy bei wenigen Versuchen. Und er brachte 1985 die Single Party All the Time raus. Und ich habe sie neulich mal zufällig gehört, beziehungsweise das Video gesehen. Und da erinnerte ich mich erstmal wieder dran, dass es die überhaupt gab. Und die war damals schon echt ein Riesenerfolg. Und im Grunde genommen fragt man sich heute, warum eigentlich?
Ja, es ist halt wieder es ist immer die Frage, ist es, also du nimmst natürlich, Personenkult war in den 80ern sowieso schon groß bei Leuten, die irgendwie erstmal gute Musik gemacht haben und das meine ich ja eben auch schon, ne? Wenn natürlich der Personenkult direkt schon da ist, ne, dann ja, reicht das, ne? Dann reicht es ja vielleicht schon zum Starschnitt und sonst was und so ein Platz 2 in den Billboard-Charts, ja, wie wir ihn mit Party All the Time hatten, ja, erreicht es ja natürlich auch vielleicht von selbst, aber vielleicht müssen wir auch irgendwie erstmal reinhören, nochmal genauer.
Oder wir müssen reingucken vor allen Dingen, weil in dem Video wird man dann auch noch andere Charaktere, sage ich jetzt mal, oder andere Personen sehen, wo man vielleicht vergessen hat, dass es die mal gab tatsächlich, aber die so prägnant waren eigentlich auch durch ihre Optik. Ich spreche jetzt natürlich von Produzent Rick James, der mit seiner Lockenpracht dann wirklich so eine Erscheinung auch ist. Und das zusammen dann natürlich mit Eddie Murphy, das war schon echt eine große Sache. Aber in der Zwischenzeit hat man das vielleicht wieder alles vergessen. Und ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns das Video an. Wir hören in den Song rein, Party All The Time. Und dann sprechen wir uns gleich wieder.
Ja, das gute alte Studio-Musikvideo, wo man immer so nie weiß, was kommt da jetzt bei raus. Weil ich finde, dieses Studiomaterial kann manchmal sehr dröge sein. Es sei denn, man es ist offensichtlich so gestellt wie hier im Fall von Eddie Murphy, wo natürlich die ganze Band jeden Ton live im Studio genauso gleichzeitig einspielt, auch alle zusammen.
Man kennt es, ja.
Genau, aber dafür hat das hier einfach einen unglaublich guten, unglaublich großen Gute-Laune-Effekt, den er selbst und natürlich auch Rick James einfach
mit seinen goldenen Locken.
Mit seinen goldenen Locken, und ich meine, er ist ja wirklich der Vater dieses Songs, das muss man da ganz klar sagen.
Ich bin dein Vater.
Genau das nämlich, ne? Diese Hoch-Tief-Wechsel zwischen den Stimmen, und ich weiß nicht, was meinst du? Wie viel von der Stimme ist echt, würdest du sagen?
Die Stimme ist total echt, natürlich, aber man muss natürlich auch sagen, dass der ganze Song wirklich um Eddie Murphys Stimme ausgerichtet ist oder auf seine Stimme ausgerichtet ist. Das heißt, er hat irgendwie so eine Wohlfühltonlage, die ist recht hoch sogar, aber also
er fühlt sich wohl
damit. Ja, natürlich, ja, ganz klar. Und aber darüber hinaus geht echt wenig. Also man hört natürlich schon, dass er eine sehr, sehr dünne Stimme hat und eigentlich kein begnadeter Sänger. Ja,
also eine Kritik, ein Kritiker schrieb ja damals auch, his voice is paper thin and buried in a mix. Seine Stimme ist dünn wie ein Papier und vergraben im Mix. Anyone could have sung that tune the way it was produced. Jeder hätte das singen können. Und
aber
vermutlich ist das auch wahr.
Ja, aber es wäre natürlich nicht so erfolgreich gewesen, ganz klar. Denn da so musste es, natürlich genau. Eddie Murphy schon noch im Studio stehen und ja, gute Laune zu Party All The Time machen.
Gute Laune ist es, das kann man wirklich nicht anders sagen, genau.
Ich finde es vom Songwriting so ein bisschen eindimensional auch, um ehrlich zu sein. Also du hast da den Refrain und irgendwie kommt da nicht mehr, aber ja, es ist schon.
Ja, keine Frage. Sie haben ja noch mit jedem Kniff noch versucht. Ich habe das am Ende kommt ja dieser Key-Lift, also wo man sich denkt, okay, wir wiederholen den Refrain immer weiter, aber gehen jetzt nochmal zwei Halbtöne höher, um nochmal die Euphorie weiter nach oben zu treiben. Und das war eigentlich so erst der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, jetzt kommt das. Und dann denke ich so, stimmt. Also sonst ist das irgendwie die ganze Zeit dasselbe so. Und Das ist halt so, damit der Song noch seine 4 Minuten erreicht, macht man das jetzt noch. Okay, geschenkt, aber ja, wie du schon sagst, das zeigt eigentlich, dass vielleicht gar nicht mal so viel dahinter ist, aber wahrscheinlich hat er in der damaligen Zeit seinen Sinn und Zweck erfüllt, sag ich mal.
Auf jeden Fall, es war ja ein großer Hit und offensichtlich hat er damit ja auch irgendwie sehr viele Menschen glücklich gemacht. Und insofern hat es natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Trotzdem, wenn man jetzt zurückblickt, wodurch wird Eddie Murphy letzten Endes in Erinnerung bleiben? Party All The Time? Ich weiß es nicht. Eher dann doch irgendwie sein loses Mundwerk, oder?
Durch, wollte ich sagen, also schon durch die Schauspielerei, aber gleichzeitig halt schon durch seine Stimme, wenn auch nicht fürs Gesungene.
Ja, genau,
das,
genau.
Will ja schon was heißen. Also ich habe mich dem Phänomen Eddie Murphy tatsächlich eher aus deutscher Sicht genähert. Ich bin ja sehr großer Fan oder auch sehr interessiert am Thema deutsche Synchronsprecher und habe mich da auch mal in seinen langjährigen Synchronsprecher eingelesen. Aha. Randolph Kronberg hieß
er. Welcher
der,
Name?
Verstorben. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, wie du sagst, wie gesagt, hat viele glücklich gemacht. Wie glücklich der am Ende noch war, weiß man nicht so genau, weil das ist ja schon so, das ist ja schon in der Regel dann so eine Rolle fürs Leben. Du wirst da irgendwie ein, zweimal besetzt und dann irgendwann ist so klar, okay, das ist jetzt der deutsche Sprecher von dem und dem. Ne? Und es ist so gesehen auch überliefert, dass halt wirklich diese Stimmlage abzurufen, auch wirklich sehr die Stimme von Randolph Kronberg, vom deutschen Synchronsprecher, sehr belastet hat im Alter. Und wenn dann natürlich noch, ne, du hast eben schon einige alberne oder weniger alberne Beispiele angeführt, seiner Filme, wenn es dann aber noch so kommt, dass, wie es hier heißt, er sich mit Murphys Filmen bereits seit längerer Zeit nicht mehr habe identifizieren können, dann ist es natürlich dann doch vielleicht einfach nur ein Knochenjob, den es zu erledigen gilt. Ne?
Ja, Knochenjob, genau, ja. Also besser kann man es nicht sagen. Und ich habe mal ein Foto gesehen, tatsächlich von, wie heißt er, Randolph Cronenberg oder wie hieß er?
Randolph Cronenberg.
Cronenberg, genau. Cronenberg. Und das jetzt irgendwie übereinzubringen, natürlich auch mit, einmal mit der Stimme und natürlich auch mit der, ich sag jetzt mal, mit der Rolle Eddie Murphys, das ist natürlich auch noch ein Kunststück. Also große Kunst dann natürlich auch, das so zu machen oder so machen zu können. Ja.
Auf jeden Fall.
Und wo wir gerade beim Thema große Kunst sind, der nächste singende Schauspieler, der ist in Wirklichkeit auch wirklich ein Mann von vielen Talenten gewesen. Nicht nur Schauspielerei, nicht nur Gesang, sondern
man könnte ihn auch einen singenden, schauspielenden Tänzer nennen.
Okay, ja, auf jeden Fall. Zu Highschool-Zeiten war er im American Football aktiv und er hat eine Ballettausbildung gemacht. Das heißt, er ist wirklich ein Mensch für die feinen Künste, vor allen Dingen mit dem Football. Aber
ist das jetzt schon der Filmplot oder ist das noch?
Das ist natürlich sein eigenes Leben gewesen. Also wir sprechen natürlich von Patrick Swayze und Dirty Dancing. Alex, du bist auch ein großer Tänzer unter dieser Sonne und
ich bin bestimmt größerer Tänzer als Filmexperte, nämlich in beiden Fällen gar nicht. Aber natürlich ist mir Dirty Dancing vielfach allein schon durch Zitate in anderen Filmen und so weiter selbstverständlich ein Begriff und ich glaube der Sache auch halbwegs folgen zu können.
Okay.
Aber du bist selbstverständlich offizieller Vorsitzender des Dirty Dancing Fanclubs Dortmund und
auf jeden Fall, natürlich.
Nein, bin
ich nicht.
Nein.
Also zur damaligen Zeit habe ich mir den Film gar nicht angeguckt. Also ich im Kino, dass ich da jetzt irgendwie mitgeschmachtet hätte, ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich war nicht im Kino, nicht in dem Film und diese ganzen Tanzfilme der 80er Jahre, die haben natürlich alle auch immer den gleichen Plot. Irgendwie, du hast da irgendeine amerikanische Kleinstadt irgendwo im Outback und Highschool-Junge, der irgendwie in die Stadt kommt, verliebt sich dann natürlich dummerweise in die Tochter des Bürgermeisters oder des Brauereibesitzers oder das.
Du kennst dich ja schon doch ganz
gut. Ja, natürlich. Ja, ich habe dann doch einige gesehen und die ähnelten sich dann doch irgendwie alle. Ja. Und am Ende müssen sie gegen alle Widerstände dann ihr Tanzen durchziehen. Sie wollen tanzen und das kommt erstmal nicht gut an. Am Ende überzeugen sie doch alle und mich dann auch.
Der Boys of Summer, der spoilerfreie Podcast ist zurück. Und aber man muss ja sagen, so sehr die sich jetzt ähneln mögen, deiner hochsubjektiven Meinung nach, nicht jeder Film dieser Richtung hat natürlich einen Hit wie She's Like the Wind in petto. Das muss man ganz klar sagen.
Auf jeden Fall. Und den hat Patrick Swayze selbst eingesungen. Mit Unterstützung.
Genau, mit Unterstützung von Wendy Fraser, seiner Sparringspartnerin in Film und am Mikrofon. Und ich glaube, das könnte man doch zum Anlass nehmen, sich das Ganze einfach mal anzuhören oder sogar anzuschauen. Was meinst
du? Das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen dieses Video jetzt angucken. She's like the wind.
Ich muss ganz unwillkürlich an den wunderbaren Windows Movie Maker denken, den auch ich schon in meinen jungen Jahren wahrscheinlich auch zum Schneiden eigener Musikvideos verwendet habe und natürlich vor allem ganz toll immer dieser Effekte-Abschnitt, wo man dann so Sachen wie zum Beispiel so eine Wellenbewegung, gar nicht so unähnlich dem She's Like the Wind-Video hier, einfach über das ganze Video gelegt hat, um den künstlerischen Anspruch nochmal in die Höhe zu treiben. Und das haben wir hier ähnlich gesehen wie zu großen Teilen auch durchaus Filmszenen, glaube ich, diese Art nochmal aufbereitet worden.
Du hast jetzt aber nicht gesagt, dass du irgendwelche Tanzfilme gemacht hast.
Nein, das tatsächlich nicht.
Schade aber eigentlich.
Ich werde darüber nachdenken,
bitte,
was die Zuschriften hier kommen. Genau.
Das war's, Windows Movie Maker. Aber wir waren ja bei
Patrick. She's like the Windows. Achso, ja.
Wir waren ja bei Patrick Swayze und Ich habe mich ja im Vorfeld schon ein bisschen umgehört und habe da wirklich die ganz großen Reaktionen drauf gehört. Und also, Patrick Swayze, She's Like the Wind, das sind die ganz großen Gefühle, wirklich nach wie vor. Und mir wurde auch gesagt, ja, das klingt wirklich sehr, sehr echt. Das heißt also, er hat durch seinen Gesang, durch diesen Song offensichtlich, Teenager-Herzen sehr berührt.
Keine Frage. Aber das ist natürlich, dafür muss es ja nicht immer echt sein, damit die berührt werden. Aber
ja, in dem Fall also offensichtlich schon, ja.
Auf musikalischer Seite ist es ja wirklich sehr, sehr typisch 80er, sag ich mal. Ich muss ja nur schon diesen ersten E-Piano-Klang hören und du weißt ja im Grunde schon, wo du gestrandet bist. Und es ist natürlich auch, ne, es ist nicht frei von Klischees. Natürlich muss am Ende das ganz große Saxophon-Solo kommen und so. Aber ich finde, so für den doch auch recht eigenen Typus der Halbballade ist eigentlich auch schön, recht natürlich wachsend so. Ja. Ne? Also viele fangen ja dann doch auch mit Klavier an und brennen dann ja, also dass wirklich im Video noch was explodiert und dass dann wirklich noch das Tapping-Gitarren-Solo kommt und drunter machen wir es nicht so. Und hier, ne, hier ist auch eine E-Gitarre drin, die so leicht die Basstöne damit spielt am Ende, da kommt schon noch Drama rein, aber alles, ja, alles.
Es ist schon noch sehr, sehr songdienlich, ne? Also
genau.
Es ordnet sich dann doch irgendwie so den Gefühlen unter und es wird jetzt nicht zum Selbstzweck dann irgendwie nochmal alles aufgefahren, ja.
Was ja gerade bei einem im Film vorkommenden Song durchaus die Gefahr da wäre, dass dann da wirklich am Ende, dass das so aus sich heraus explodieren muss, aber vielleicht ja eben auch um dem der visuellen eben nicht so sehr die Show zu stehlen. Irgendwie, da waren ja auch einige legendäre Szenen, was ich eben meinte, die ich jetzt halt dann nur als Zitate vielleicht kenne oder so auch schon zu sehen und aber echt kann man glaube ich auch sagen, gerade auch was den Gesang angeht. Ist das ja wirklich deutlich über einigen anderen Performances, den wir uns
auf jeden Fall
zuletzt schon gewidmet haben.
Auf jeden Fall. Und als Song ist es natürlich, also wir hatten ja gerade eben ne, Party All the Time, ging so, aber das ist doch jetzt wirklich auch so die Blaupause jeder 80er-Jahre-Ballade. Also jetzt im positiven Sinne. Also du hast ja den Sound angesprochen auch, ne, dieses E-Piano und es ist ja Hall drin ohne Ende. Also wenn 80er-Jahre Ballade, dann haben wir hier wirklich also einen der besten Vertreter.
Auf jeden Fall. Und selbst geschrieben von Patrick Swayze. Ich finde, das muss man ja auch nochmal, wenn wir jetzt hier von vielen Talenten reden. So, ich meine, Sänger und Songwriter sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Berufungen. Und so wunderbar sich der Song ja auch, wie man sagt, in den Film einzufügen scheint, ist es doch auch interessant, dass er den eigentlich schon 1984 geschrieben hat und zwar für den Film, wo er davor mitgespielt hat, namens Grandview USA, wo es um einen eigentlich textlich zugeschnitten auf einen anderen Filmcharakter, auf einen anderen weiblichen Counterpart und wurde dann da nicht benutzt, warum auch immer, ob der Regisseur es nicht wollte, ich weiß es nicht. Und dann hat er das Ding aber einfach mit zu Dirty Dancing gebracht und siehe an, das fehlende Puzzlestück hat seinen Platz gefunden. Und Softrock-Geschichte wurde geschrieben, sag ich mal.
Softrock, ja, das ist natürlich das passende Stichwort, genau, Softrock.
Ja, Patrick Swayze auf jeden Fall. Wofür hält man ihm im Kopf? Also er ist ja leider schon 2009 recht jung verstorben, hat aber beide Passionen weiter betrieben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hältst du ihn im Kopf?
Also ich würde immer sagen Schauspieler tatsächlich, aber ja, er war natürlich auch Schwarm, ne? Also ganz klar, also Mädchenschwarm und ich weiß nicht, wenn man jetzt mit Dirty Dancing mehr sozialisiert ist, als ich es bin, dann wird man wahrscheinlich auch immer diesen Song im Ohr haben und insofern She's Like the Wind. Hier haben wir dann wirklich ein perfektes Beispiel, wie beides zusammenkommt, einfach Schauspielerkarriere.
In einem Werk.
Ja, genau. Wunderbar. Also,
das haben wir ja wirklich anders, jetzt wenn wir uns jetzt die vorherigen Kollegen angucken, so, ich glaube, wenn jetzt ein Crockett auf einmal in Miami Vice angefangen hätte, da rumzuschmettern und schmachten oder so, das wäre vielleicht etwas unauthentlicher.
Das hätte wirklich die Drogenbosse dann auch beeindruckt, wahrscheinlich.
In die Flucht geschlagen oder so, ja, genau. Nee, aber ne, die anderen haben das ja doch alle eher getrennt, also es gibt da durchaus, meine ich eben auch gelesen zu haben, es gibt durchaus Fälle, wo dann mal irgendwo irgendwas gesungen werde, aber das ist eben so eine zentrale Rolle, mit Gesang und Tanz einfach auch als Teil des Films darstellt und man das wirklich, ja, wirklich in einer Kunstform vereint oder so. Ich glaube, dafür kann man ihn auch durchaus als Gesamtwerk im Kopf halten. Und ein Gesamtkunstwerk ist natürlich auch die Filmreihe, für die unser nächster singender Schauspieler bekannt ist. Ich muss sagen, ich kannte ihn bisher doch nur als Schauspieler und bin aber ganz schön stolz, dass ich hier zumindest auf filmischer Sicht ausnahmsweise noch mitreden kann, denn den Auftakt dieser Filmreihe, der heute als Weihnachtsklassiker gilt, den habe ich mir tatsächlich letztes Jahr Heiligabend erstmals einverleibt. Und ja, also die meisten Leute haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wie ich den jetzt erst gucken konnte. Aber es ist geschehen. Ich habe Stirb langsam gesehen. Und damit sind wir natürlich bei welchem singenden Schauspieler angekommen,
Eckhardt? Bei Bruce Willis. Und ich habe mir auch die Haare gerauft. Du siehst das vielleicht gerade.
Eine Hommage.
Das heißt, du hast wirklich erst einen Teil davon gesehen jetzt.
Ja.
Ist das mit den Glasscherben und wo er da barfuß?
Ja, okay. Die Schuhe, wo er die Schuhe, genau.
Ja, richtig, sag mal. Ja. Und dann,
aber es heißt schon, dass die sich alle lohnen, oder? Wie ich das so höre, oder?
Ja gut, der Plot, der ist natürlich immer ähnlich. Er ist irgendwie im Hochhaus und muss irgendwie ganz viele Menschen retten aus den Fängen von Terroristen. Und es ist irgendwie so eine Mission Impossible. Und
ist es wirklich auch immer ein Hochhaus?
Ja, ich glaube schon. Also ohne jetzt irgendwie alle genauestens analysiert zu haben oder Ich habe neulich auch noch eine Folge gesehen, das war dann wahrscheinlich irgendwie der achte von, oder wie viele gibt es insgesamt?
Ja, das ist sowieso mit, es gab dann vier und dann auch 4.5 oder
irgendwie okay, so. Und deshalb
wird das ein bisschen undurchsichtig.
Also es war einer der späteren und ich meine, es wäre jetzt auch im Hochhaus gewesen, aber keine Ahnung. Also es war jetzt, es war jetzt auch kein Klassiker, sage ich jetzt mal, wie der erste Teil natürlich, mit den Glasscherben, ja.
Natürlich. Aber ich glaube, wir müssen über einen ganz anderen Klassiker reden, nämlich über The Return of Bruno.
Das ist nämlich ein Album. Und zwar eingesungen von Bruce Willis tatsächlich. Und das hat er eingesungen, bevor er mit Stirb langsam so richtig bekannt wurde. Das heißt, er hatte vorher in einer Fernsehserie, nämlich Das Model und der Schnüffler, mitgespielt, hatte da schon einigen Erfolg. Und dann kam das Label Motown auf ihn zu und hat ihm angeboten, hey, mach doch mal ein Album und sing doch einfach mal Klassiker, Soul- und R&B-Klassiker und wir gucken mal.
Dann hören wir doch mal rein in Under the Boardwalk. Das ist im Original von der, natürlich, das ist von der Doo-Wop-Band The Drifters aus den 50er Jahren. Man muss jetzt sagen, das war damals kürzer her als heute dieses Bruce Willis Album.
Mach doch keine Witze. Yes. Das kann nicht sein. Die 80er sind erst gestern gewesen.
Die 80er sind, wir sind der Beweis, sind erst gestern gewesen und ich bin erst heute Morgen geboren. Bevor wir abdriften, hören wir rein Under the Boardwalk von Bruce Willis. Ja, was eine wilde Erfahrung. Bruce Willis singt live in einer Fernsehshow mit den Temptations seinen Song oder seinen Coversong Under the Boardwalk, Eckhardt. Was sagen wir denn dazu?
Also es ist auf jeden Fall ein großer Kontrast. Ne? Also guck dir die sechs Sänger der Temptations an mit ihren goldenen Glitzer-Jackets und dagegen natürlich
mit ihrem Stimmumfang.
Ja, und Bruce Willis dann im T-Shirt.
Da hätte eigentlich hätte es natürlich das Muskelshirt sein müssen und die nackten
weiß ich Füße. Nicht, ne? Irgendwie. Ja. Ich habe dann halt immer bei solchen Gelegenheiten denke ich eher so an Harald Junke, der dann natürlich auch irgendwie so den so die große Show immer gemacht hat und er wirklich sehr.
Was hätte der dazu gesagt? Ja?
Und ja, stimmlich hat nett gesungen, ja. Ob das jetzt irgendwie so die
hat Charisma, ne, sagen wir mal.
Ja, aber jetzt vielleicht nicht stimmlich.
Aber.
Nee, aber
Nee, aber er war da am Rumschäkern
ja, natürlich,
im Publikum auch.
Also er hat Spaß auf jeden Fall bei dieser Show gehabt und er hat das Publikum auch animiert und alles gut, aber irgendwie es war jetzt musikalisch vielleicht nicht so die größte Erfahrung. oder Offenbarung.
Wir haben ja eine Review aus dem People Magazine von 87, als es rauskam, dass es das Under the Boardwalk konkret surprisingly okay wäre. Also, ob das jetzt so ein Ritterschlag ist, weiß ich auch nicht. Und das Album würde klar zeigen, dass er Songs nicht so gut shouten könnte wie Don Johnson im Englischen hatten. Aber er wäre durchaus funny. Und ich glaube, das bringt es eigentlich schon. Ja, ich glaube, es ist vielleicht hat er sich damit auch so ein bisschen einen Traum erfüllt einfach so. Und spätestens ab dem Jahr drauf gab's ja dann Erfolg auf anderen Ebenen, kann man
absolut
so sagen.
Absolut. Und jetzt stell dir mal vor, Motown, also ein Label wie Motown kommt auf dich zu, da sagst du natürlich auch nicht nein. Also gerade, ne, wie du sagst, irgendwie, er hat sich vielleicht einen Traum erfüllt einfach. Und dann war es auch noch im zweiten Album, war es okay. Also es gab noch ein zweites Album 1989, If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger.
Ja, ja, das ist schon geil, wie das dann wirklich auch dann vom Titel ja schon auf die neue Stirb langsam Härte gemünzt ist. Und was aber vielleicht auch interessant ist, zu Return of Bruno gibt es auch noch eine Mockumentary, wie man das korrekt nennt. Und Return of Bruno hieß sie ebenfalls, von 87 gedreht. Und da geht es eben darum, dass er eigentlich ein alter Ego seiner selbst wäre, nämlich mit dem Namen Bruno Radolini, die Rolle, die er darauf spielt. Ein legendärer Blues-Sänger, der sehr viele andere beeinflusst hat. Da gibt es ja auch schöne andere Beispiele in die Richtung, wie zum Beispiel Spinal Tap oder auch Fractus aus Deutschland. Und so ist es auch hier, dass da wirklich Leute saßen und gesagt haben, ja, Bruno Radolini, gespielt von Bruce Willis, der hat mich beeinflusst. Das haben beispielsweise Phil Collins, Elton John, Ringo Starr, Bon Jovi, die haben das allesamt kurz, Brian Wilson, haben kundgetan, hierauf, auf diesen Dingen, darauf fußt meine Karriere. Und also ich glaube, Träume erfüllt hatte sich da wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und eigentlich müsste man mal gucken, ob das Internet diesen Film nicht nochmal irgendwo zutage fördert.
Das sollten wir uns nochmal angucken.
Das ist die Geschichte von Bruno Radolini. Und ich glaube, damit nähern wir uns fast schon dem letzten singenden
Spieler haben wir noch
unserer Liste. Ist das korrekt? Jawohl.
Und zwar, wir gehen wieder zurück aus Ida Oberstein, wo Bruce Willis ja geboren ist, zurück nach Good Old Germany. Und wir haben noch einen Schauspieler, der allerdings seit vielen, vielen Jahren eher als Sänger bekannt ist. Und er hat einen Namen wie ein guter Wein, Marius Müller-Thurgau, Westernhagen.
Ich hatte keine Ahnung, dass der geschauspielt hat.
Ernsthaft?
Also es wundert mich jetzt, ich meine, wir hatten ja Grönemeyer und also, dass da in Deutschland ja doch jeder Dreck abstecken hat, wundert mich jetzt erstmal nicht so, ne, aber nein, ich glaube, da musst du mir jetzt tatsächlich eine kleine Einführung geben. Ich glaube, das hat sich ja in den Anfangstagen auch eher so ein bisschen überschnitten. Das ist ja jetzt nicht so ein klarer Cut.
Genau, es ist kein klarer Cut. Genau, vielleicht spielte einfach auch mit rein, dass sein Vater tatsächlich Mitglied des Ensembles des Düsseldorfer Schauspielhauses war und er dadurch natürlich schon quasi die Schauspielerei mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Aber er hat in den 60er Jahren, er ist Jahrgang 48, er hat in den 60er Jahren auch schon Musik gemacht und das gar nicht so unerfolgreich, kann man sagen.
Genau, und er hat nämlich nicht nur eine klassische Gesangsausbildung genossen, sondern auch in Düsseldorfer Band Harakiri Womb gespielt.
Was für ein Name.
Ich gestehe, ich habe nicht reingehört, aber man kriegt so einen leichten, ein leichtes Gefühl dafür, was das hätte sein können. Aber gut, ich meine, 60er in Düsseldorf ist natürlich sowieso sehr vieles entstanden. Aber
also bei ihm kann man sagen, dass eigentlich beides, Musikerkarriere und Schauspielerkarriere, dann so ein bisschen nebeneinander herlief.
Genau, wahrscheinlich hat er einfach so geguckt, was von beidem zündet jetzt zuerst. Und dann hat es ja doch mit 2 Jahren Abstand beides relativ gut gezündet. Nämlich erstmal 1978 die Musik. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz.
Das sowieso.
Du weißt Bescheid, ne? Draußen ist es grau, ich sitze mit dir hier blau. Und 2 Jahre später, Eckart, wurde es dann auch auf filmischer Ebene
erfolgreich. Theo gegen den Rest der Welt. Und ich kenne sogar einen jungen Theo, der aufgrund dieses Filmes so benannt wurde. Doch.
Nein, 1980 geboren oder?
Nee, ein bisschen später. Aber offensichtlich hat dieser Film dann doch sehr viele Leute inspiriert. Und
tatsächlich ist seine Schauspielkarriere dann aber schon gegen Ende der 80er, als ich dann auch durchaus Hit-Album an Hit-Album reite, hat sich dann gegen Ende der 80er eigentlich so ein bisschen ausgefranst mit der Schauspielerei, weil dann 1987
kam er mit dem Comeback-Album, kann man sagen, Westernhagen auf den Markt. Und da hat er auch seinen Namen, Marius Müller-Westernhagen, abgekürzt. Und
ja, und im Grunde auch einfach zur Marke gemacht, endgültig sein.
Ja, genau. Er hat sich ja eigentlich auch so ein bisschen neu erfunden einfach. Er hat optisch sich neu erfunden. Und ich meine, wenn wir heute natürlich die Live-Shows von ihm vor Augen haben, ja, das ist einfach so ein anderer Marius Müller-Westernhagen als in Theo gegen den Rest der Welt. Ja, so ein, also er hat ja irgendwie schon so ein, ne, wenn man sich so die Frisur anguckt, also er ist ja irgendwie dann zum ja, gut gekleideten Dandy-Rocker geworden, im Grunde genommen, ne, mit was weiß ich, teurer Uhr vielleicht, mit teurem Sonny Crockett-Sakko und da haben wir es wieder. Er hat sich von Miami Vice vielleicht inspirieren lassen.
Ja, es war ja auch dann spätestens die Phase, wenn man das nochmal beeinbringt, jetzt, wo man sich in der Öffentlichkeit ja, glaube ich, auch fast entscheiden musste zwischen Grönemeyer-Fan oder Westernhagen-Fan sein, so, ne?
Und was bist du?
Ja, ich glaube, das habe ich mit meinem heute größten Redeblock, glaube ich, klar gemacht.
Ich werde jetzt natürlich nicht verraten, was ich bin, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man beiden wohlgesonnen ist und ja.
Ja, ach ey, mittlerweile ohne Frage, aber du sagst ja gerade auch der Zungenschlag, der dahinter steckt und die rotzigere Art und sonst wie so, oder will man dann halt, gut, ich meine, ja, oder will man halt den Flugzeug im Bauch typen so. Ich glaube, das ist schon, kann ich mir schon vorstellen, dass das damals, ja, ob das Schulhofthema war, weiß ich nicht, aber dass das schon anders gewertet wurde. Auf jeden Fall hat sich die Schauspielerei dann aber gegen Ende der 80er, ne, nach dem Westernhagen-Album kam dann noch Halleluja, wo dann nochmal Songs wie Sexy drauf waren, endgültig ausgefranst, kann man eigentlich sagen.
Auf jeden Fall.
Aber davor hat er wirklich in einigen Filmen mitgespielt und sogar 1981 sogar für einen Schimanski-Tatort auch schon die Musik beigetragen. Aber ja, aber für einen Gastauftritt hat es offenbar nicht gereicht.
Ja, als was eigentlich? Dass er von Götz George dann vermöbelt wird? Oder?
Ja, und ich meine, singende Kommissare gab es ja auch schon durchaus, wie ich gehört habe. Ja.
Du spielst jetzt auf Manfred Krug an, vielleicht.
Gewiss. Und Charles
Breuer.
Großartige Sache. Die große Tatort-Folge mit Eckhardt reichen wir auf jeden Fall noch nach. Aber ich glaube, jetzt ist es erstmal Zeit für andere filmische und musikalische Kunst, nämlich die von Marius Müller-Westernhagen. Und Eckhardt, du entscheidest jetzt hiermit, wo wir jetzt einmal gemeinsam reinhören, respektive
schauen. Ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt bei Westernhagen 1987 und hören in einen Song rein, der live, glaube ich, wie kein zweiter zelebriert wird, und zwar ist es Freiheit.
Die Freiheit ist die einzige, die fehlt. Ich glaube, das Lied wurde doch auch in Corona-Zeiten tatsächlich nochmal exhumiert aus und zweckentfremdet.
Ja, Alex, und wir haben ja gerade eben eine Live-Version von 1990 gesehen und die Live-Version, genau. Und das offizielle Musikvideo. Und du warst ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, weil die Leute hatten nicht irgend so eine Handy-App in die Höhe gehalten, sondern Feuerzeuge tatsächlich. Ja, sie hatten.
Ich war erstaunt.
Alex, oder lege ich dir das jetzt in den Mund?
Du legst mir das in den Mund. Ich komme ja, um das jetzt wieder mal hier zu verteidigen, schon noch aus einer Zeit,
als es keine Handys gab.
Wo Handys, nein, das gebe ich jetzt zu, nicht. Also zumindest nicht, wo ich auf Konzerten war und es keine Handys gab. Aber wo Handys noch keine Blitzlichter oder sonst was hatten. Also ich erinnere mich, wenn du das jetzt so anschneidest, gut daran, wie irgendwann so, wahrscheinlich Grundschule oder so, dann das Gespräch, ja, dann wünsche ich mir zu Weihnachten und ein Handy und
aber es muss die Feuerzeug-App und drauf sein.
Nee, aber ich weiß, dass irgendjemand zu mir meinte, Das ist das erste Handy mit Blitz, was er sich gewünscht hatte. So. Also ich bin ja wirklich ja gerade rechtzeitig genug, um nicht die Zeit ohne zu kennen, aber so diese ersten großen Entwicklungen. Und dann, als dann natürlich irgendwie iPhone kam und dann natürlich mit dieser Zippo-App wurde, das dann so aufschüttelst, die Feuerzeug-App, da war natürlich alles vorbei. Das war dann auch nur noch einen Monat vor der, guck mal, ich trinke ein Bier auf meinem Handy-App, so, wo man das so reingeschüttet hat. Aber das führt...
Ja, ich komme aus einer Zeit, wo es noch nicht mal irgendwelche Feuerzeuge gab, sondern man hat dann ein Festnetztelefon genommen und dann den Telefonhörer nach oben gehalten.
Ich stand immer mit so einem Bunsenbrenner da. Ja, okay, kann man natürlich auch machen.
Aus dem Chemieunterricht, ja, wunderbar.
Ja, also das Ganze ist auf jeden Fall so lange her, dass ich hier gerade auch lese, dass das neben Wind of Change als eine der Hymnen der Wiedervereinigung gilt tatsächlich.
Und natürlich Looking for Freedom.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn das Lied auch einen Ticken früher erschienen wäre, dann hätte es, oder die Live-Version, dann hätte auch Marius die Mauer eigenhändig downgetiert, oder wie man das außerhalb des Pink Floyd-Jargons nennt.
Mr. Gorbachev, lock up the wall. Nee, was war's?
Sing the song.
Ist das nicht ein wunderbares Schlusswort eigentlich oder eine Zusammenfassung? Also das heißt, wir haben singende Schauspieler, so rum ist es, nicht Schauspielende, spielende Sänger und Tänzer, die aber so einen Einfluss gerade auf die deutsche Geschichte beziehungsweise auf die deutsche Geschichte hatten. Also das...
Manche mehr, manche weniger, aber definitiv. Ja, also es ist ja auch schon... Ich weiß gar nicht. Ja, es kommt heute auch vor, aber es schien schon wirklich so eine beliebte Zeit. Wie ich immer meinte, ne? Die Prominenz ist da, du suchst Herausforderungen und dann, ne, gerade wenn es so eine Serie über Jahre läuft oder so, ach komm, dann mach ich jetzt auch mal so. Oder auch gerade in Deutschland, wo es dann eben einfach vielleicht auch doch ja wirklich in der künstlerischen Ausbildung zusammenliegt oder so. Dass das wirklich beides da ist. Und wir hatten jetzt wirklich Fälle, ne, wo jetzt bei Westernhagen so irgendwie mal mit beidem gestartet, mal gucken, wohin es führt. Wir hatten einen Grönemeyer, der es wirklich fast schon mit eisernem Willen erzwungen hat, diesen Wechsel. Und dann haben wir Leute wie Hasselhoff, die einfach so ein bisschen von Party zu Party stolpern und irgendwelche Manager kennenlernen. Und es gibt viele, aber ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es viele Talente gibt und viele Unentdeckte und manche, die besser unentdeckt geblieben sind und manche Leute, die so einfach nach einem Album wieder eingesehen haben, dass es vielleicht nicht das Richtige war.
Junge, Junge, das war jetzt eine schöne Zusammenfassung. Wie ist aber deine persönliche Einschätzung? Also ich weiß ja, dass du Grönemeyer tatsächlich sehr schätzt. Wie ist es mit den anderen? Irgendwie Heartbeat, Don Johnson, David Hasselhoff, Eddie Murphy. Okay, da hatten wir jetzt schon rausgehört. Das ist jetzt eher nicht so dein Favorit.
Es ist Patrick voll okay, ne? Also die gute Laune hat, klar, also wir hatten hier auch schon mal das Thema erzwungene gute Laune, also so Holzhammer-gute Laune. War das hier wahrscheinlich auch, aber keine Ahnung, hat für mich in Kombi mit dem Video irgendwie auch durchaus funktioniert, ne?
Ich denke schon, ich denke schon. Also.
Aber passend dazu, worauf ich gerade anspiele, ist natürlich, um nochmal einen kleinen Tipp zum Weiterhören für euch zu platzieren, wenn ihr noch nicht genug Boys zusammen habt, ist natürlich unsere Folge 10, 8 nervige 80er-Hits mit dem wunderbaren Untertitel Und der Tag ist gelaufen. Und ich glaube, das ist auch, da sind auch Fälle bei, wo wir zumindest der Meinung sind, dass die Leute lieber mal die Finger vom Mikrofon gelassen hätten oder
Alles sehr subjektiv, aber naja, so ist es.
Wie immer hier, also auch unsere Einschätzungen der schauspielerischen Leistungen hier sind natürlich rein subjektiv.
Die waren alle super. Nicht? Also wenn wir an David Hasselhoff von der Foundation für Recht und Verfassung denken und aber jetzt nochmal, She's Like the Wind, dein Favorit von allen oder?
Ich bin schon irgendwie auch sehr mit Freiheit groß geworden, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Doch schon. Auch wenn ich jetzt von Westernhagen selbst ist auch nicht die allerhöchste Meinung habe, aber nee, Patrick Swayze, muss ich sagen, hat mich aber auch wie echt das ist und so. Ich weiß nicht, ob ich es mir selber anmachen würde, aber ich hätte das schmalziger verortet.
Okay.
Und das irgendwie auch ein bisschen mit Time of My Life durcheinander gemixt, glaube ich. Also, aber okay. Das ist ein Geständnis, was jetzt, Und bei dir?
Ich würde sagen, ich meine, das war jetzt ja auch der Aufhänger für mich irgendwie, sich des Themas zu nähern. Das war natürlich der Heartbeat von Don Johnson. Also ja, da schlägt das Herz einfach höher und ich finde es instrumental einfach total spannend. Und ne, wir hatten ja gehört, die Stimme ist okay irgendwie, aber es ist natürlich irgendwie schon so ein 80er-Jahre-Klassiker, der ja nicht tot zu kriegen ist.
Es ist Sommer im Herzen einfach direkt.
Ja, ja, natürlich, ne? Ja. Du, da ziehe ich auch gern meinen Sakko an wieder und natürlich das Muskelshirt.
Und wenn ihr uns
sind ein paar jetzt Muskeln dazugekommen seitdem, aber.
Na, natürlich, das kommt, das steht ja vom Hören.
Bauchfrei.
Und wenn ihr uns auch ein bisschen den kommenden Sommer versüßen wollt oder vielleicht auch durch die kalten Wintertage helfen wollt, dann haben wir wie immer unseren digitalen Klingelbeutel geöffnet auf patreon.com/boysofsummerpodcast. Da könnt ihr ein bisschen was dazu beitragen, dass dieser Podcast auch noch länger am Laufen bleibt. Und ansonsten könnt ihr uns wie immer folgen und auch gerne mit uns in Kontakt treten über Facebook und Instagram, beides unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Das war unsere Folge Nummer
63.
Ganz genau.
Folgen 63.
Es ist so früh, um jetzt immer auf irgendwas anzustoßen. Das können wir in 3 Folgen oder so machen. Aber es war mir eine Freude, Eckart, mal wieder dabei zu sein.
Ja, und Alex, es war mir auch eine große Freude. Es war mir ein virtuelles Mauern einreißen. Und für euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört, haltet nach dem Freedom Ausschau, seid wie der Wind und spürt euren Heartbeat. Wir hören uns in Kürze wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.